Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zuhören, der Podcast. Mein Name ist Alexandra Perl und ich habe auch heute wieder einen ganz besonderen Gast in unserem Studio. Haben Sie sich oder habt ihr euch schon mal gefragt, wie Zukunft klingt? Ist sie laut, disruptiv und unüberhörbar? Oder ist sie leise, ein feines Signal am Rand unserer Wahrnehmung? Oder hört Zukunft uns womöglich schon heute zu? Der Zukunftsforscher Michael Kahl beschäftigt sich genau mit diesen Fragen. Er blickt auf Trends und Entwicklungen der kommenden Jahre und er bringt die Zukunftsperspektive mitten in Transformationsprozesse. Denn Zukunft ist nicht etwas, das einfach passiert. Sie entsteht im Dialog, im Verstehen von Kontexten und in der Aufmerksamkeit für Stimmen, die leicht überhört werden. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Wie wir durch gutes Zuhören Zukunft gestalten können. Und das Schönste ist, wir kennen uns schon, weil wir bereits zusammen gearbeitet haben. Hallo Michael.
Danke für die Einladung. Michael Kahl ist mein Name. Wie du schon korrekt gesagt hast, Zukunftsforscher mein Beruf. Meine drei Kinder beschweren sich regelmäßig darüber, hättest du, Vater, dir nicht einen anständigen Beruf suchen können, wo man nicht lange erklären muss, was das eigentlich ist. In Kurzfassung, ich glaube, wir reden einfach zu wenig über Zukunft. Das ist ganz einfach. Und zwar über eine Zukunft, die sich unterscheidet von Gegenwart und Vergangenheit. Also wo unsere Erfahrungen nicht mehr uns eins zu eins den Clou geben, wie wird das eigentlich. Denn das können wir automatisch. Dafür sind auch unsere Hirne sehr deutlich ausgelegt. Lernen, so war das früher, so wird das dann in Zukunft wohl auch wieder sein. Gerne auch noch moralisch aufgeladen oder religiös oder wie auch immer. Jetzt haben wir aber natürlich eine Situation, wo wir jeden Grund zur Annahme haben, wahrscheinlich wird sich unsere Welt in 10 Jahren erheblich von der unterscheiden, die wir heute haben. Mhm. So, das heißt, mit immer gleich kommen wir nicht furchtbar weit. Und da genau fängt die Arbeit vom Zukunftsforscher an zu gucken, was können wir eigentlich darüber sagen, worauf wir zulaufen und wie wir uns vielleicht heute schon darauf vorbereiten können oder womöglich, und da wird's wirklich spannend, was wollen wir eigentlich gestalten? Also wie wollen wir eigentlich, dass Zukunft wird? Klingt so banal, ist aber eine hochkomplexe Frage natürlich.
Wie genau wird man Zukunftsforscher?
Also es gibt einen ordentlichen Weg, den habe ich nicht genommen. Man kann das studieren. Das ist ein Strang der Soziologie. Mhm. Da gehört das hin. Das ist qualitative Sozialforschung. Generell Zukunftsforschung immer, also das können wir vielleicht mal so als Faustregel vorwegstellen, immer dann, wenn das was mit Umfragen zu tun hat und 10.000 Leute sagen, wir wollen so oder wir wollen so, das ist nicht Zukunftsforschung. Das ist immer nur Vergangenheit, weil die 10.000 Leute sprechen ja von ihrer Erfahrung.
Ja.
Ich bin aus einer anderen Ecke gekommen. Ich habe mich lange in verschiedenen Rollen, intern wie extern, mit Fragen von Strategie und Entwicklung und Veränderung beschäftigt. Mhm. Und dabei zwei Dinge immer mehr gelernt, nämlich zum einen, dass die Fragen immer komplexer und tiefgreifender geworden sind im Zuge meiner Beschäftigung damit. Und zum zweiten, dass dem eine gewisse Beliebigkeit innewohnt, weil wir könnten jetzt zu einer bestimmten Frage kluge Strategiepapiere schreiben, die glasklar und messerscharf darlegen, dass wir unbedingt in Richtung A müssen. Wir könnten allerdings auch das Papier schreiben, was belegt, dass wir in Richtung B und in Richtung C oder in Richtung D müssen. Das ist oft schwierig, solange wir keine Vorstellung davon haben, in was für einer Welt soll das dann eigentlich funktionieren? Mhm. In was für einer Welt soll das dann eine sinnvolle Lösung sein? Und das hat mich mehr und mehr zu diesen Zukunftsfragen hingebracht und dann bin ich irgendwann dem Werben eines langjährigen Partners und Freundes erlegen, der sagte, hier komm doch in mein Institut und mach doch hier mit. Und dann bin ich da eingestiegen und habe dann aus dem Institut mein eigenes irgendwann ein paar Jahre später rausgegründet und stehe jetzt mit meinem eigenen Institut da.
Okay. Michael, erklär uns doch mal ganz genau, was für dich Zukunft bedeutet. Also Gegenwart ist ja wirklich der Moment, in dem wir jetzt sind. Aber wenn du über Zukunft oder Zukünfte sprichst, über welchen Zeitraum sprichst du dann?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wir könnten ja jetzt ganz einfach über morgen reden.
Genau. Ich weiß auch, was wir beide morgen machen.
Das ist exakt der Punkt. Ja. Wir könnten sagen, prima, morgen ist Zukunft. Morgen sieht wahrscheinlich so aus wie heute.
Ja.
Fertig. Mach den Podcast aus. Wir haben alles beredet. Mhm. Und es trifft natürlich nicht den Punkt. Weil wir wieder so, also wir kommen ungefähr zu so einer 10-Jahres-Perspektive häufig, wenn wir über Zukunft reden. Warum? Das ist zum einen nah genug dran. Also wir könnten auch über in 100 Jahren reden, nur dann kann man irgendwann, das wird so beliebig und so unscharf, da kann man irgendwann alles behaupten. Mhm. Ist alles irgendwie richtig oder auch nicht. Und jedenfalls ist es auch nicht handlungsleitend. Also man kann nicht wirklich viel, viel weiter weggehen als 10 Jahre. Aber es ist wichtig, weit genug zu springen, um nicht, um aus dieser linearen Falle rauszukommen. Denn wir könnten ja jetzt sagen, morgen ist wie heute, übermorgen ist wie morgen, der Tag danach ist wie übermorgen. Also das machen wir 3650 Mal, dann haben wir auch 10 Jahre überbrückt und haben uns perfekt hergeleitet, die Welt sieht aus wie heute. Stimmt nur nicht, das ist die kleine Schwierigkeit dabei. Wir müssen also jenseits unserer üblichen Handlungshorizonte quasi springen. Die Beschäftigung mit Zukunft ist wie so eine Sprungbewegung, von der aus wir dann wieder rückwärts gucken. Wie springen wir in eine Welt in 10 Jahren? Und wenn wir davon eine Vorstellung haben, und das hat dann viel mit der täglichen Arbeit von uns zu tun, dann gehen wir rückwärts und sagen, wenn wir in 10 Jahren da sein wollen, was müssen wir eigentlich in 7 Jahren erreicht haben? Was müssen wir eigentlich in 5 Jahren erreicht haben? Was in 3? Mhm. Und auf einmal komme ich zu, was muss ich eigentlich diesen Monat machen? Und das ist was anderes in aller Regel als das, was sich aus meiner Erfahrung speist. Und dieser Unterschied, das ist das, was es eigentlich wirklich spannend macht.
Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, denn wir leben ja in einer Welt, die extrem durch IT, durch technologischen Wandel gerade geprägt ist. Und wir haben ja überhaupt keine Vorstellung davon, was vielleicht schon in 2 Jahren alles möglich sein wird. Ja? Wie kommen wir auf so eine Vision, was in 10 Jahren oder in 5 Jahren vonstatten gehen wird?
Das ist eine Frage, auf die es eine ganze Reihe von gültigen Antworten gibt. Also zum einen ganz offen, die Beschäftigung mit Zukunft ist schwieriger geworden. Mhm. Das war vor 10 Jahren eine relativ, also im Vergleich, damals haben wir schon gedacht, das wäre nah an Rocket Science, aber im Vergleich war das eine relativ gedanklich harmlose Übung damals.
Gibt es da eine Sache, da muss ich mal kurz eine Anschlussfrage stellen. Gab es Dinge, die du vor 10 Jahren gesehen hast, die tatsächlich jetzt eingetreten sind?
Ja.
Zum Beispiel?
Ja. Zum Beispiel, was wir heute sehen und was heute vielfach als Schock wahrgenommen wird, wie sich Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden verändert. Mhm. Und welche Rolle intelligente Systeme dabei spielen, insbesondere Assistenzsysteme auf Seiten der Kunden. Ich war selber Teil einer Studie, die haben wir, glaube ich, 2016 veröffentlicht. Müsste ich nochmal nachgucken, aber so die Größenordnung.
Das ist ja auch erschreckend.
Wo wir genau das prognostiziert haben, gesagt haben, Mitte der 20er Jahre werden wir für einzelne Themen intelligente Assistenzsysteme haben, die ganz viel verändern. Und noch nicht den einen großen Assistenten, den erwarten wir dann ungefähr 10 Jahre später. Und die Prognose, also die eine Hälfte ist eingetreten und die andere Hälfte würde ich nach wie vor so halten.
Ich habe gerade das mit dem erschreckend gesagt. Ist mir ganz spontan eingefallen, du hast gesagt 2016 und ich denke, das war irgendwie gestern. Und sich dann vor Augen zu halten, oh Gott, das ist auch schon 10 Jahre her. Mhm. Also wie schnell Zeit auch vergeht.
Ja,
ne?
Ja, genau. In der Tat hat sich die technologische Entwicklung, gerade die, so beschleunigt, dass es schwieriger wird, Prognosen mit Bestimmtheit zu machen. Gibt uns keinen Grund, darauf zu verzichten, weil eigentlich eher umso mehr uns damit zu beschäftigen. Wir kommen nicht mehr so sehr zu einfachen Antworten. Mhm. Und wir merken ja auch, ich habe Ende der 10er Jahre in verschiedenen Artikeln immer mal den Begriff benutzt und gesagt, naja, jetzt kommen die 20er Jahre auf uns zu, das wird das Jahrzehnt der Krisen. Ich lege Wert darauf, das habe ich geschrieben, bevor Corona dann über uns herbrach und meinte damit, naja, wir haben die sich beschleunigende technologische Entwicklung, wir haben die geopolitische Entwicklung und wir sehen, was mit Russland und der Ukraine und sonst wie der neuen Rolle Amerikas und Ähnlichem in der Welt los ist. Wir werden merken, was wir mit dem Klima tun und das merken wir. Mhm. wenn es immer noch Menschen gibt, die das negieren, aber wir werden sehen, was der demografische Wandel, der kein Wandel ist, sondern auch eine Krise mit unserer Arbeitswelt macht. Also wir können diese Dinge aufeinanderlegen und in Summe zeigen sich natürlich auch noch Wechselwirkungen. Das heißt, wir haben es mit einer zunehmend unübersichtlichen Situation zu tun. Ich würde mal sagen, umso wichtiger, dass wir eine Vorstellung davon entwickeln, zu sagen, so, und in diesem ganzen Durcheinander, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist der Zustand von Welt, meiner persönlichen, deiner persönlichen, unserer unternehmerischen, mein Team, mein Verein, meine Stadt, unser Land, also das lässt sich ja auf alle möglichen Ebenen anwenden. Was halten wir eigentlich nicht nur für halbwegs plausibel, sondern auch für attraktiv? Was motiviert mich eigentlich zu sagen, da stehe ich Montagmorgen dafür auf, um genau diese Zukunft zu realisieren?
Du hast gerade so ein paar Themen angesprochen, die sind in ihrer Summe schon erdrückend. Mhm. Einige davon werden gerade sehr prominent sichtbar und einige werden auch sehr prominent aufgegriffen. Zwei davon hast du genannt, die sehr stiefmütterlich behandelt werden. Klima und demografischer Wandel. Mhm. Ich werde jetzt nicht sagen, dass das Nischenthemen sind, aber sie werden nicht so prominent platziert.
Würde ich auch sofort widersprechen, ja, genau.
Aber natürlich sind sie gerade, und wir nehmen hier Ende September auf, ich weiß nicht, was passiert bis zur Ausstrahlung,
ja.
Sie werden nicht so prominent behandelt wie die anderen Themen gerade. Hören wir diesen Themen schlechter zu?
Ohne Frage.
Was müssen die denn machen, um gehört zu werden?
Ohne Frage. Und das führt uns genau zu diesem Zuhören-Thema. Du hast in deiner Einleitung schon ganz viel gesagt, wo ich so dachte, naja, muss ich ja gar nichts mehr erzählen, weil ist ja eigentlich alles schon gesagt worden.
Also, ich habe noch ein paar Fragen.
Okay, gut, ich bin beruhigt. Nein, oft hören wir in den leisen Tönen mehr.
Mhm.
Und oft sind es die, in der Zukunftsforschung unterscheidet man starke und schwache Signale. Oft sind die schwachen Signale die viel spannenderen.
Ja.
Weil wir daraus was lernen. Und oft sind die dann auch gar nicht so schwach. Für mich war so ein Moment, der mir also fast körperlich in Erinnerung geblieben ist. Ich habe in meinem eigenen Podcast ein Gespräch geführt mit einer Ärztin, die sich für Klimathemen engagiert. Und es war noch mitten in der Corona-Phase. Und ich fragte sie, sag mal, wann werden wir eigentlich anfangen, die Toten der Klimakrise so zu zählen, wie wir die Toten von Corona in der Tagesschau zählen. Und dann guckt die mich an und sagt, wieso, das tun wir doch längst.
Mhm.
Und wir nehmen es nur nicht wahr. Ist gerade, du hast gesagt, Ende September zeichnen wir hier gerade auf, vor wenigen Tagen nochmal veröffentlicht worden, dass wir in Europa im vergangenen Jahr 60.000 Tote zu beklagen haben, die wir auf die Klimakrise zurückführen können. Völlig unsichtbar. Da hören wir nicht zu. Wenn wir diesen Signalen zuhören würden, würden wir andere Dinge tun. Aber wir wollen dem natürlich auch nicht zuhören, weil das so wahnsinnig bequem ist, wenn wir uns mit anderen Dingen beschäftigen können.
Mich erinnert das so ein bisschen an eine Brainstorming-Runde, wo ganz laut irgendwelche Thesen rausgeballert werden und irgendjemand sagt, ja, und dann könnte man das vielleicht auch anders denken.
Mhm.
Und häufig sind Brainstorming-Runden auch relativ schnell auserzählt, wenn wir nur mit diesen großen Themen voranschreiten. Und die, ja, ist nicht umsonst Dark Horses, ne?
Ja, genau.
Sind ja viel vielversprechender, weil wir die viel besser noch aufbauen können. Die sind nicht so selbstversprechend. Ja, da steckt meistens viel mehr dahinter. Wie kann es uns gelingen, diese schwachen Signale aus der Zukunft zu erkennen?
Wir müssen, glaube ich, einen Gedanken noch dazu tun und daraus ergibt sich das dann.
Mhm.
Wir reden jetzt die ganze Zeit schon immer von der Zukunft. Und die eine Zukunft gibt es natürlich nicht. Also deine sieht anders aus als meine. Das ist mal die eine Ebene, die ganz offensichtliche.
Mhm.
Die viel spannendere ist, wenn wir uns mit Zukunft beschäftigen, zu lernen, in alternativen Zukünften zu denken. Und das ist richtig, ich würde den Begriff Kunst dafür verwenden. Und das hat furchtbar viel mit genau diesem Zuhören zu tun. Was eigentlich, wenn das, was wir hier für ein schwaches Signal halten, was kein Mensch sieht, wenn das der entscheidende Punkt ist, was passiert dann eigentlich? Und was, wenn es nicht der ist, sondern ein anderer? Und was, wenn es beide sind?
Mhm.
Dem Gehör zu verschaffen, das führt uns, glaube ich, genau zu diesen Perspektiven. Und das auf einmal, ich meine, die Bilder zu, was ist klein und was ist groß, da gibt es Millionen. Ne? Also, versuche in Ruhe zu schlafen, während eine Stechmücke in deinem Schlafzimmer ist. Die ist echt klein. So. Also klein und groß sind ja sowieso völlig relative Begriffe und vor allem Begriffe, die wir Dingen zuschreiben. Aber das wäre, glaube ich, etwas, wo wir insgesamt zu einem sehr viel erwachseneren und reflektierteren Umgang mit unserer eigenen Zukunft kämen, wenn wir lernen würden, diesen schwachen Signalen sehr viel stärker zuzuhören. Und eigentlich gefällt mir schon der Begriff starke und schwache Signale nicht, weil das hat schon so eine wertende Ebene. Ne? Das ist so wie über sozial schwache Menschen zu reden. Niemand ist sozial schwach, ist totaler Bullshit. Es gibt einfach privilegierte und weniger privilegierte Menschen. Und so ist das mit diesen Signalen auch.
Das ist ganz spannend, weil ich gerne mit Zuhörebenen arbeite.
Mhm.
Und zwar ist so im Kern erstmal sich selbst zuzuhören. Bin ich überhaupt in der Lage, gerade Signale, stark, schwach, wie auch, wir können die Adjektive auch gerne beiseite lassen. Was nehme ich eigentlich hier wahr? Oder wie bin ich gerade in der...
Ja. Laut und leise ist vielleicht besser.
Ja, oder wie geht es mir gerade? Bin ich gerade in der Also, Hunger, Pipi, Durst, dann bin ich auch nicht gut, heute zu denken und schon gar nicht ans Morgen oder an irgendwas, was in 10 Jahren stattfindet.
Ja.
So. Dann ist die zweite, also das Selbst ist in der Mitte. Dann haben wir als zweites den Inhalt, das ist das gesprochene Wort oder das gehörte Wort. Also die Wahrnehmung. Das ist aber noch lange nicht die Bedeutung, sondern danach kommt meistens der Kontext, aus dem heraus etwas gesagt wird. Und dann haben wir als viertes Dinge, die nicht gesagt werden.
Mhm.
Und das ist natürlich ganz spannend. Wie kann uns das gelingen? Und erst wenn wir diese 4 Ebenen, sind doch 4, ne? Wir haben selbst, wir haben den Inhalt, wir haben den Kontext, wir haben das nicht gesagt, 4. erst dann können wir eigentlich der Wahrnehmung eine Bedeutung geben. Und was ich häufig erlebe, ist, dass wir vom Inhalt in die Bedeutung springen und diese anderen Ebenen vernachlässigen. Sind diese Ebenen, nennen wir sie jetzt mal 3 und 4, also der Kontext und was nicht gesagt wird, eine Sache, die du auch in deiner Arbeit mit aufgreifst?
Also wir versuchen das zumindest. Und sicher, das nehme ich mal mit, weil ich glaube, ich da mal selber drüber nachdenke, ob wir dem 4. bewusst noch mehr Gewicht zumessen sollten. Mhm. Das 3. ist sicher das, was unsere Arbeit auch prägt.
Ja.
Zu versuchen, Kontexte herzustellen und das auch wirklich wieder im Plural verwenden und durchaus auch alternierende Kontexte. Ich denke viel, haben wir uns schon mal drüber unterhalten, ich denke viel darüber nach, was eigentlich in unserem Hirn passiert und wohin uns das eigentlich führt. Und ich habe viel darüber gelernt, dass eben wie Wahrnehmung überhaupt funktioniert. Und dass Wahrnehmung eben nicht, sozusagen Sehen ist nicht, wir spielen einen Film auf der Innenseite der Schädelrückwand ab, sondern ist mit wahnsinnig vielen visuellen Daten zu tun, die ständig auf uns einströmen. Und was macht unser Hirn? Es wählt Vorhersagen und sagt, was erwarte ich eigentlich gleich zu sehen? Und gleicht dann die wilden Daten dann mit der Vorhersage ab. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist immer gespeist aus unseren Erfahrungen. Unsere Wahrnehmung kommt im Grunde immer aus dem Gestern. Und erst wenn das nicht passt, wenn offensichtliche Widersprüche erscheinen, dann denken wir nochmal nach, gucken uns die Daten nochmal genauer an.
Mhm.
Ich habe das mit meinem ältesten Kind diskutiert, das sich mit Informatik beschäftigt und bekam zu hören, ja, wie denn sonst, wenn man es mit vielen Daten zu tun hat? Du bist doch nicht wahnsinnig und guckst dir das alles im Detail an. Würde doch kein Mensch tun. Wo wir aber lernen, wie verlockend das ist, einfach immer nur das anzunehmen, was offensichtlich da ist. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, bestimmte Dinge werden sehr laut verhandelt und sehr nachdrücklich und dann auch kulturell wahnsinnig aufgeladen. Also diese unsäglichen Diskussionen, die wir darüber haben, wer lebt eigentlich in unserem Land und wer nicht und wer gehört hierher und so, also aufgeladen mit allem Furchtbaren und Schmutzigen, was man sich so vorstellen kann. Und dann ist die Verlockung schon groß, genau dieser Wahrnehmung auch einfach zu folgen.
Das ist Social Media, was wir da was du gerade beschreibst.
Ja, auch. Also genau. Ganz krass, ganz ja. Genau.
Und ich weiß noch, als ich war auch bei dir im Podcast und ich habe diesen Satz gesagt, dass Zuhören sehr kognitiv ist als Vorgang, aber über Verhalten wahrgenommen wird. Und dann wurdest du stutzig. Mhm. Und ich meine, mit dem das Hören, was nicht gesagt wird, auch nochmal diese Diskrepanz zwischen der Schnelligkeit, mit der wir sprechen und wie wir halt auch denken. Ja, da ist ein großes Delta dazwischen. Hier unsere regelmäßigen Zuhörer, die können das wahrscheinlich schon mitbeten.
Aber es ist wichtig.
Ja, ich wiederhole es gerne nochmal. Ja, genau. Vielleicht sind auch Leute dabei, die das zum ersten Mal hören. Also ne, die 120 Wörter in der Minute, die wir sprechen, die 450, die wir hören und diese 900, die wir denken. Das heißt, da haben wir schon ein ganz großes Gefälle drin. Du sagst ein Wort und gleichzeitig hast du vielleicht noch 500 andere Wörter, die dir gerade durch den Kopf gehen, die du nicht gesagt hast. Also sich selber zuzuhören beim Sprechen, finde ich sowieso mit das Schwerste. Gleich danach kommt Familie, aber sich selber zuzuhören, finde ich extrem schnell. Und wenn wir halt nur immer auf das Wort aufspringen, was gesagt wird, dann ist das so ein bisschen die laute Stimme auch im Brainstorming und in der Zukunftsforschung und in Social Media. Da wird dann nichts Neues passieren und der Diskurs wird nicht breit genug geführt werden.
Absolut. Ich übersetze das in meine Welt der Zukunftsforschung. Es gibt so eine, ich will nicht sagen Denkrichtung, aber sagen wir Verhaltensrichtung unter Zukunftsforschenden, die sich dann oft darin äußert, dass Menschen auf Bühnen stehen und sehr laut reden und mit großem Nachdruck über Trends und was man jetzt tun muss. Und das hat dann so einen Grenzbereich zu diesen Motivationsreden und so, wo ich mich immer frage, warum setzen sich Menschen so in große Turnhallen und lassen sich eine Stunde anschreien, was eigentlich jetzt nicht so ein angenehmer Vorgang ist. Aber es passiert und es findet so ein Publikum und das findet ja auch wie so... Ich glaube, manche in Ausreißern haben dann fast so guruhafte Momente, ne? Und ich finde das ganz schwierig, weil es quasi das Gegenteil ist von dem, was wir eigentlich tun sollten. Mhm. Das genaue Gegenteil. Ich bin deswegen auch sehr skeptisch und zurückhaltend mit diesem Griff der Trends. Insbesondere, wenn da noch dieses Wort Mega davor steht. Megatrends. Ja, natürlich kann man große Entwicklungen erkennen. Ja, bitte. Dann muss ich aber diesen Stempel nicht drauf tun. Wenn man mal anfängt zu gucken, wie wird dieser Begriff verwendet, dann ist das oft ein Ersatz für Denken. Weil irgendjemand stellt sich vorne auf die Bühne und schreit sehr laut, dies ist ein Megatrend. Und
ich bin ein Trend.
Ja, genau. Und nur weil es ein Trend ist, müssen wir uns damit beschäftigen. Ja. Und das ist eben genau falsch rum. Sondern wir müssen gucken, womit müssen wir uns beschäftigen. Und dann tun wir das. Und ob wir dann am Schluss sagen, ja, uns fällt auf, wir beschäftigen uns weit überdurchschnittlich mit Themen, was weiß ich, von Technologie und intelligenten Systemen. Ja, schön, dann kann ich vielleicht auch irgendwo hinten ranschreiben, das ist jetzt auffällig, dass wir uns damit oft beschäftigen. Aber daraus lerne ich nichts. Sondern wir müssen uns das Konkrete anschauen. Wir müssen uns anschauen, wie prägt es unsere Welt, was für Potenzial liegt da drin, im Guten wie im Zerstörerischen, wie in Fragen von Macht, in Fragen von Teilhabe, in Fragen von Empowerment, in Fragen von Gestaltungsspielräumen. Also da liegt doch die Musik. Und das ist so, oft überspielt die Lautstärke dann tatsächlich ein Gespräch.
Ja, da ist die Stimme lauter als der Inhalt.
Schön gesagt.
Das stecke ich mir in so ein Kissen. Ich habe jetzt so eine schicke Frage mir überlegt, um auf das nächste Thema überzuleiten. Da ist aber das Wort Trend drin. Oder
bitte,
noch schlimmer,
shoot.
Das Wort. Du musst das mal kurz vergessen, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Also,
hör mir ja auch nicht zu. Ich bin ja mit Reden beschäftigt.
Also mir ist aufgefallen, dass viele Trends auch gleichzeitig mit dem Gegentrend einhergehen. Mhm. Also du hast zum Beispiel viele Menschen, die sich vegan ernähren und dann hast du Zeitschriften, die hast ein Beef.
Ja.
Wir ziehen in Städte und erleben gleichzeitig eine Renaissance des Landlebens und des Dorfes, was sehr romantisiert wird.
Ja.
Was aber vielleicht auch ganz toll ist und vielleicht, also es gibt immer das eine und das andere. Mhm. So ein bisschen wie Yin und Yang, ne? Wir haben ja irgendwie zwei Farben, die zusammen sind und in der einen Farbe ist auch immer ein Klecks, ne? In dem Weiß ist ein Klecks vom Schwarz und im Schwarz ein Klecks vom Weiß, so. Wenn wir sagen, auf vielleicht leisere Signale zu achten, wäre vielleicht ein Trend? Oder ist Zuhören ein Gegentrend zu welchem anderen Trend? Das würde ich gerne mit dir untersuchen, da mal eintauchen.
Also ich will jetzt auch nicht so verstanden worden sein, dass es gar keinen Sinn haben kann, über Trends zu reden.
Das haben, hast du so gesagt und das haben alle so gehört. Wir können ja nochmal Kontext und Nichtgesagtes
hinzufügen. Ja, genau. Genau.
Ja. Genau. Also, ne, was ist so
das? Das ist ganz interessant.
Was sehen wir gleichzeitig zu zuhören? Wenn wir sagen, es wird wichtiger und das ist eine wichtige Kompetenz, was gibt es da noch gleichzeitig, worauf Zuhören vielleicht eine Antwort ist?
Darauf kommen wir gleich. Ich würde gerne einen Schritt noch zurückgehen und auf diese Trend- und Gegentrend-Thematik noch eingehen. Weil du kannst dir vorstellen, das höre ich relativ häufig. Das höre ich häufig in Fragen, wo wir über relativ klar identifizierbare Trends sprechen und dann Menschen merken, ich bin aber damit gar nicht so einverstanden. Und oft ist dieses Thema Gegentrend konnotiert mit einer gewissen Abwehr. Nach dem Motto, Digitalisierung ist zwar ein Riesenthema, aber es gibt auch den Gegentrend. So. Als würde das die Digitalisierung bremsen, tut es natürlich nicht.
Mhm.
Oft, nach meiner Wahrnehmung, steckt oft hinter dieser scheinbaren Dualität von Trend und Gegentrend einfach die schlichte Erkenntnis, dass wir es mit ganz unterschiedlichen Lebenswelten zu tun haben. Und selbstverständlich ist das urbane Leben ein großes Entwicklungsthema, um es nicht Trend zu nennen, unserer Zeit. Selbstverständlich. Das lässt sich auch auf so vielen Ebenen belegen, das müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht problematisieren. Gibt es daneben Menschen, die sagen, es nervt mich aber zu Tode und ich will ganz anders leben? Natürlich. Gibt es daneben Menschen, die suchen ein bisschen Ruhe und Ausblick ins Grüne, wollen aber eigentlich das urbane Leben und suchen das nur in einer anderen Form? Gibt's auch. Das heißt, ich würde raten, weniger auf, was ist jetzt ein Trend und was ist der Gegentrend zu gucken, sondern vielmehr darauf zu gucken, was sehen wir eigentlich für unterschiedliche Entwicklungen und sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass die alle miteinander harmonieren müssen und dass die alle miteinander deckungsgleich sein müssen. Das müssen sie nämlich gar nicht.
Dafür gibt's das schöne Wort und.
Ja, genau. Wir sehen diese Entwicklung und wir sehen jene. Und die passen nicht zusammen. So what? Solange alle glücklich werden und wir halbwegs stabile demokratische Verhältnisse herausprägen, dass alle irgendwie einen Rahmen haben, in dem sie existieren können, fein. Das vielleicht zu dieser Trend- und Gegentrend-Geschichte. Und in dem Kontext möchte ich aber genau, du hast ja nach Zuhören gefragt. Ist Zuhören jetzt ein Gegentrend zu etwas oder ist Zuhören etwas, wozu es dann einen Gegentrend gibt? Ich würde, lass uns kurz über den Begriff der Überforderung reden. Weil ich schon Grund zur Annahme, es klingt jetzt so ein bisschen formal, also ich nehme wahr, dass wir es auf vielen Ebenen mit Überforderungssituationen zu tun haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel unsere Reaktion auf die Klimakrise ist eine Überforderungssituation, glaube ich. Die sinnvollste Erklärung, die mir dazu einfällt. Wir weisen das Offensichtliche ab, aus Angst, wir müssten dann Dinge tun, die uns so verstören und so unsere Grundlagen anfassen. Ich glaube gar nicht, dass das so ist, aber ich nehme diese Haltung wahr. Und bevor ich mich überfordern lasse, kaufe ich lieber einen neuen V8.
Solange es den noch gibt.
Ja. Und schon die Tatsache, dass ihn vielleicht irgendwann in 10 Jahren nicht mehr geben könnte, ist etwas, was immer wieder zu einem Skandal hochgejazzt werden muss, als hätten wir nicht wichtige Dinge, über die wir reden können. Und auch viel unmittelbarere Dinge. Und wenn ich in so einem Überforderungsmodus bin, dann tue ich mich schwer, differenziert zuzuhören. Du wirst das besser beschreiben können als ich, inwieweit das auch ein wirklich körperlicher Mechanismus ist, für den ich ihn halte.
Ja, ich kann dir sagen, dass sobald wir irgendwie in Dissonanz gehen oder Streit, das ist so ziemlich das Erste, was aufhört, zuzuhören.
Ja. Und das sind die Paare, die ich, glaube ich, gegeneinander setzen würde. Und weswegen wir natürlich direkt ableiten können, ist uns völlig unabhängig davon, ob wir jetzt einen neuen V8 wollen oder nicht, es uns insgesamt gut tun würde, diese Kunst zu üben und uns dafür Räume zu geben.
Sag's nochmal genauer, welche Kunst?
Die Kunst zuzuhören.
Ja.
Die Kunst zuzuhören und damit eben den leiseren Signalen, lass uns von laut und leise reden statt von stark und schwach, den leiseren Signalen Raum zu geben, um zumindest zu verstehen, dass sie da sind. Das betrifft mich ja jetzt erstmal. Also nur weil irgendjemand anders sich vegan ernährt, hat das ja mit mir noch erstmal gar nichts zu tun. Aber ich könnte ja mal wahrnehmen, was da eigentlich passiert. Und überraschenderweise etwas über mich selber lernen dabei. Zumindest über meinen Kontext.
Das ist dann die Kunst, denn wenn uns das gelingt, dann ist auch der Schritt gar nicht mehr so riesig, zu sagen, was in dem, was du sagst, kann ich nachvollziehen. Und das heißt ja nicht, also zuhören ist ja nicht automatisch Zustimmung, sondern erstmal wahrnehmen, es gibt mehr als eine Wahrheit.
Ja.
Und deine sieht anders aus als meine.
Ja.
Dazu müssen wir aber erst aus diesem initialen, ich werde es nicht sagen Widerstand, ja, aber aus diesem, wo ich sage, wie, es gibt was anderes als V8.
Ja,
oder genau. Als veganes Essen oder so. Ja. Also wenn uns das gelingt, mal diesen Schritt zu machen, dann ist schon sehr viel gewonnen. Also ich sage auch nicht, dass Zuhören ist jetzt nicht die Lösung für alles. Ja? Ich will das auch nicht künstlich überhöhen, aber es ist natürlich immer so ein erster Schritt, um mal zu schauen, was gibt es denn noch?
Genau.
Oder wie könnten andere Leute auf das Thema schauen? Ja, so eine Perspektivübernahme.
Es ist natürlich nicht die Lösung für alles, weil es die eine Lösung für alles ja gar nicht geben kann. Aber das ist ja, da beißt sich ja die Katze im positiven Sinne in den Schwanz, weil das ist ja genau die Botschaft, über die wir die ganze Zeit reden. Dass wir müssen doch nicht schwarz-weiß malen. Das wäre übrigens meine Frage an Yin und Yang. Ne? Also ja, schön ineinander und so und Punkt im anderen und so. Aber eigentlich finde ich, das ist auch so ein bisschen Teil meiner Lebenserfahrung. Man hört vielleicht, ich bin nicht mehr 25. Und ich finde es einen totalen Gewinn zu verstehen, dass es ganz viel in dieser Welt gibt. Und dass das auch nicht widerspruchsfrei sein muss. Und Herrgott, auch so ein Leben ist nicht widerspruchsfrei. Irgendwie so mit 15 denkt man, ja, die Erwachsenen, die wissen dann alles. Und die haben das irgendwie geklärt. Und das ist alles ganz einfach. Die Menschen, die für sich sagen, das ist alles ganz einfach, und da kriege ich eher Angst. Weil ich mich frage, was ist hier eigentlich unterdrückt? Und was ist hier eigentlich, was kommt eigentlich nicht zur Sprache? Und was wird hier auf wessen Rücken ausgetragen? Und so. Und wir können das jetzt auch nochmal politisch übersetzen, aber so großes Besteck will ich eigentlich gar nicht, sondern einfach persönliche Lebenserfahrung in der Vielfalt der Gedanken und der Positionen und der Eindrücke und dem, was ich eben auch wahrnehmen kann, da liegt doch der ganze Zauber.
Du hast gerade gesagt, wenn ich jung bin, was ich mir vorstellen kann. Ich habe gerade schmunzeln müssen, weil ich dachte, als ich 15 war es für mich unvorstellbar, auch nur einen Gedanken zu fassen, der weiter ging als 25. Ist das eine Kunst des Älterwerdens, dass wir uns auf Zeiträume einlassen, die länger als 10 Jahre oder weiter weg als 10 Jahre liegen eigentlich? Also für mich war irgendwie alles ab 30 ist so gleich Friedhof. Ja,
genau.
Komplett unvorstellbar.
Gibt es überhaupt ein lebenswertes Leben? Kann es überhaupt ein lebenswertes Leben?
Gibt es überhaupt eins?
Ja, jenseits von... Der ist wahrscheinlich auch abgestritten.
Ja.
Also jedenfalls haben wir die Möglichkeit ignoriert.
Wir müssen uns mal einen Podcast suchen, der uns dazu einlädt.
Ja. Ja, also insofern ist die Frage mit einem deutlichen Ja zu beantworten. Wir haben ja eben schon festgestellt, 2016 ist fast 10 Jahre her und wir haben es nicht gemerkt.
Mhm. Mein Knie schon.
Ja. Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, ich bin mit 56 dichter an 70 als an 40. Das will ich auch nicht so gerne hören. Aber ich merke schon, dass es schon ein Schritt nach vorne ist im Sinne von ein reicherer Erfahrungsschatz, der es uns ermöglicht, hier auch über ganz andere Zeiträume nachzudenken.
Kannst du dich an einen Moment erinnern in einem Prozess, in einem Kundengespräch, wo dein Zuhören einen Unterschied gemacht hat?
Gelegentlich sind Menschen, die in meinem Podcast sitzen, so nett, mir hinterher zu sagen, also gerade die, die häufig und schon oft in irgendwelchen Gesprächen gesessen haben, gesagt, das war jetzt eine interessante Erfahrung, du hast lauter Fragen gestellt, die ich noch nie zu hören bekommen habe.
Das kann ich bestätigen.
Und das ist mir immer ganz wichtig, wenn ich das höre. Und ja, also so der eine grundstürzende Moment, ich versuche sehr auf dialogische Prinzipien zu setzen, so würde ich es sagen. Weil ich habe es mit einer Materie zu tun, wo man am Schluss guten Gewissens sagen kann, ich kann es ja auch nicht bestimmen und ich will das ja auch gar nicht. Und ich versuche einen Sinn dafür zu stärken, das, was vor uns liegt, ist etwas, was wir gestalten können. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, wir haben auch die verflixte Verantwortung, das zu gestalten. Man wird uns fragen, hoffe ich. Also wenn die Welt richtig läuft, dann wird man uns irgendwann fragen, so wie habt ihr euch dieser Verantwortung gestellt? Und das ist immer eine dialogische Aufgabe. Das ist keine Aufgabe, wo einer alles weiß und wir haben über das Anschreien gesprochen und die anderen dem folgen müssen, sondern es ist eine, die viel eher über Empowerment spricht und über die Frage, wie kommen wir eigentlich ins Handeln rein und wie können wir unterschiedliche Blickrichtungen und Perspektiven aufbringen. Immer, wenn ich mit Menschen arbeite oder anfange zu arbeiten, ist immer, natürlich redet man miteinander, ich schreibe dann erstmal lange Texte und sage, also ich habe dir zugehört, das habe ich verstanden. Kannst du mir sagen, ob das stimmt?
Ja.
Ich glaube, das finden manche Menschen irritierend. Hält mich aber nicht davon ab, weil ich auch gerne möchte, dass wir irgendeine Grundlage haben, auf die man sich dann irgendwann beziehen kann und sagen, guck mal, wir haben ja doch drüber gesprochen. Das habe ich so gehört. Und das alleine erschreckt manchmal Menschen.
Ich habe es sehr angenehm empfunden, als ich in dem Podcast war, weil ich sehr gutes Zuhören erfahren habe durch dich als Gastgeber. Und du hast auch Pausen ausgelassen. Nicht ausgelassen, ausgehalten, zugelassen. Und wahrscheinlich sind wir hier, wir haben vorhin ein bisschen gewitzelt und gesagt, wir sind beide Podcast-Hosts, die es auch aushalten würden, eine halbe Stunde nicht zu sagen, was das Zuhören vielleicht ein bisschen langweilig machen würde. Aber es ist natürlich auch eine Kunst, sowas zu machen und nicht sofort die nächste Frage hinterher zu schießen.
Ja, genau. Das ist natürlich auch, ich meine, auch hier hilft wahrscheinlich ein bisschen Lebenserfahrung zu wissen, die Welt wird schon nicht zusammenbrechen, wenn ich jetzt hier 2 Sekunden nichts sage. Und viel länger ist es ja meistens nicht. Diese gefühlten langen Pausen in Gesprächen, wenn man das misst, sind ja...
Aber es sind genau diese 2 Sekunden, die werden dann als unangenehm wahrgenommen.
Ja. Ja, komisch eigentlich, oder? Ich meine, wenn du mir eine Frage stellst, dann möchtest du doch, dass ich einen Moment darüber nachdenke, was ich sage, bevor ich dann einfach so losplappere.
Ja, es gibt auch Messungen dazu, wie lange wir brauchen oder wie lange ein komplett ausgebildetes menschliches Gehirn braucht, um eine Frage zu hören, zu verarbeiten und eine angemessene Antwort zu kommunizieren, zurückzugeben. Das sind 8 Sekunden.
8 Sekunden.
Das ist wirklich viel. Ja.
Ja. Daher ja auch diese Technik relativ automatisiert ist, die Frage zu wiederholen, worüber man nicht viel nachdenken muss, aber dann gewinne ich ein bisschen Zeit, mir zu überlegen, was ich eigentlich sagen will.
Das merke ich mir. Ich habe noch eine letzte Frage, Michael. Die haben wir vorhin so ein bisschen bei Trends gegen Trends mit aufgegriffen oder mit reingebracht ins Gespräch, aber nicht verfolgt. Wenn wir jetzt nochmal an die Zukunft denken, welche Kompetenzen können wir denn heute schon trainieren und welche Rolle kann Zuhören dabei spielen?
Ich komme wieder zurück auf dieses Thema alternative Zukünfte. Planspiele, Modelle. Ja. Und dafür muss ich zuhören. Die kann ich nicht aus mir heraus entwickeln. Die kann ich immer nur entwickeln, indem ich Menschen frage. deren Vorstellung, deren Perspektive, deine Sicht ist eine andere als meine, also kann ich was lernen. Und ich kann das ja hinterher abheften, kann sagen, okay, Alex hat das gesagt, finde ich vielleicht nicht attraktiv oder finde ich vielleicht, ist einfach nicht meins. Fein. Aber das ist die zentrale Zukunftskompetenz zu lernen. Wir können, es ist eben nicht zwangsläufig. Ich werde immer wieder gefragt, die andere Frage neben der Kristallkugel, die du gleich am Anfang schon genannt hast. Meine große Tochter hat mir aus Spott irgendwann eine geschenkt. Hilft auch nicht, habe ich dann festgestellt. Die andere Frage ist, wie realistisch ist das eigentlich, worüber ihr da so redet? Und meine immer wiederkehrende Antwort darauf ist, es ist genau die Zukunft realistisch, die wir realisieren. Wir reden nicht über Zwangsläufigkeiten. In dem Moment, wo wir anfangen zu denken, das wäre zwangsläufig, geben wir unsere Verantwortung an der Garderobe ab, geben wir unsere Handlungsfähigkeit an der Garderobe ab. Und natürlich kann nicht jeder Mensch an jeder Stelle alles frei bestimmen, das ist ja völlig klar. Wir sind soziale Wesen, wir leben in Kontexten, in Gesellschaften, in Beruf, in die einen starten privilegierter und die anderen weniger. Und alles das ist wahr. Trotzdem muss doch unsere Grundhaltung die sein, dass wir den Anspruch haben, aber da, wo ich das kann, da möchte ich gerne einen Unterschied machen. Und das geht eben nicht allein. Das geht nur im Gespräch. Das geht nur im Austausch, in der gegenseitigen Anregung, damit, dass meine Wahrnehmung reicher wird, weil ich deine inkludieren kann.
Wunderbar. Was für ein schönes Schlusswort. Dann ist eine ganz große Einladung hiermit ausgesprochen, lieber Michael, dass wir unsere Zukunft gemeinsam realisieren.
Sehr gern.
Herzlichen Dank, dass du da warst.
Gern.
Zukunft entsteht also nicht im Alleingang. Sie entsteht, wenn wir bereit sind zuzuhören, den Trends. Oh, da war das schlimme Wort nochmal. Nein, das war gar nicht schlimm. Den Menschen um uns herum und auch den leisen Stimmen, die oft überhört werden. Danke, Michael, für deine Perspektiven und Impulse. Und danke an euch, die ihr zuhört. Nehmt euch vielleicht etwas mit aus diesem Gespräch. In eure Gespräche, in eure Teams, in eure nächsten Entscheidungen. Denn wenn wir einander zuhören, dann wird das auch was mit der Zukunft. Zukunft beginnt da, wo wir zuhören. Ich bin Alexandra Perl, danke und auf Wiederhören.